Deutschlandfunk. Der Tag.
The terror attack inside a Moscow concert hall has risen to over 130.
And I want everyone to understand what you're looking at your screen here. This is not a video, this is live. This is actually what is happening live right now near Moscow.
Ein voller Konzertsaal in der Nähe von Moskau. Menschen, die sich freuen auf ein Konzert der Rockgruppe Picnic. Und dann bricht das Chaos und das Entsetzen aus. Angreifer stürmen den Saal, schießen wild um sich auf die Menschen und legen Feuer. Stand jetzt sind über 130 Menschen dabei ums Leben gekommen und viele weitere sind verletzt. Das war ein brutaler Terroranschlag in Russland, der sehr stark an das erinnert, was 2015 in Frankreich im Bataclan passiert ist. Und es sieht auch vieles danach aus, als wären es auch in diesem Fall islamistische Terroristen gewesen. Auf einmal ist der IS wieder da, jedenfalls wieder da in unserem Bewusstsein und in unserer Aufmerksamkeit. Und ich habe da auf jeden Fall direkt zig Fragen. Wer ist diese IS-Gruppe Khorasan, die den Anschlag für sich reklamiert? Warum ist gerade Russland möglicherweise ein Ziel islamistischer Terroristen? Und natürlich ist jetzt auch in Deutschland die Gefahr wieder eine andere. Das sind alles Fragen, die wir gleich versuchen zu klären. Und
natürlich weht hier immer eine frische Brise.
Und weil der Wind in Schleswig-Holstein so schön weht und so schön viel Energie liefert, kann man da auch super Batterien für E-Autos zum Beispiel produzieren. Aber ich nehme an, der Wind ist nicht das Einzige, was das Unternehmen Northvolt zur Ansiedlung bewegt hat. Spielt wahrscheinlich auch eine Rolle, dass der deutsche Staat sich das eine richtige Stange Geld kosten lässt. Auch darauf wollen wir schauen. Heute am 25. März in dieser Ausgabe von Der Tag. Und mein Name ist Josephine Schulz. Hi. So, und wir starten direkt mit Sabine Adler, die sehr, sehr lange für uns aus Russland und aus Osteuropa berichtet hat und sich super auskennt mit den Hintergründen islamistischen Terrors in Russland. Hallo Sabine, schön, dass du da bist.
Hallo.
Sabine, ich habe bisher eigentlich nur Experten gehört, die alle unisono gesagt haben, sie halten das für plausibel, dass tatsächlich der IS für diesen Anschlag verantwortlich ist, hat sich ja auch dazu bekannt. Und jetzt sprechen wir über einen Ableger, eine Gruppe des IS, die mir, muss ich gestehen, vorher kein Begriff war, nämlich Provinz Khorasan. Was kannst du uns über die erzählen?
Ja, ich muss hier ehrlich gesagt auch nachgucken, was das eigentlich ist, dieser islamische Staat, Provinz Khorasan, und habe gefunden, dass diese Gruppe eine Untergruppierung des sogenannten islamischen Staates sein soll, dass es diese Gruppe seit 10 Jahren gibt, in Afghanistan in Erscheinung getreten ist und sie sieht, und das hat eben auch mit Afghanistan ursächlich zu tun, die dort herrschende Taliban als ihren Hauptrivalen. Also das Ganze ist auch ein Kampf um Vorherrschaft. Welcher dieser islamistischen Ableger hat da sozusagen die Deutungshoheit? Und dieser Name Khorasan, der soll zurückgehen auf eine wichtige Region, die das heutige Afghanistan umfasst, den Iran, Turkmenistan und noch andere Teile in Zentralasien. Und diesem Ableger, um den es jetzt aktuell geht, also den Ableger Islamischer Staat Provinz Khorasan, dem wird eine sehr hohe Effektivität zugeschrieben, und zwar was die Verbreitung von Online-Propaganda, also Fake News, überhaupt Propaganda im Netz angeht, und auch was die Nachwuchsgewinnung angeht. Aber wo sie offenbar große Probleme haben, ist die finanzielle Ressource. Da ist offenbar bei den Taliban sehr viel mehr vorhanden als eben bei diesem Ableger. Aber also es ist eine Mischung, das ist keineswegs nur Ideologie oder nur Religion, sondern es geht um die Vorherrschaft im dschihadistischen Lager. Und das ist etwas, was der Terrorismusexperte Peter Neumann, den wir ja auch kennen, festgestellt hat. Und das gehört zu dieser Gemengelage dazu.
Jetzt hast du die Nachwuchsgewinnung, Rekrutierung schon angesprochen. Offenbar, habe ich jetzt verstanden, mobilisieren die ja stark in Zentralasien, in ehemaligen Sowjetrepubliken, vor allem auch in Tadschikistan. Warum ist da so ein großes Rekrutierungs- oder Radikalisierungspotenzial?
Man muss sich das auf der Karte angucken. Tadschikistan liegt genau an der Grenze zu Afghanistan. Es ist eine ellenlange Grenze, 1300 Kilometer lang. Und Tadschikistan wiederum, das ist ein Land, das ist das ärmste überhaupt in Zentralasien, mit einer ungeheuer jungen Bevölkerung. Über die Hälfte der Menschen sind unter 25 Jahre. Dazu also diese Armut, überhaupt keine Beschäftigungsmöglichkeiten, wenig Ausbildung. Und das hat auf der einen Seite dazu geführt, dass gerade Tadschiken wirklich massenhaft nach Russland auswandern und dort Arbeit versuchen zu finden. Und auf der anderen Seite eben auch im Land selbst ziemlich empfänglich sind. Also manche müssen überhaupt nicht erst nach Russland gehen, um dort von Dschihadisten, von diesen Islamisten angesprochen, gefunden zu werden, sondern das geschieht zum Teil eben auch im Land, in Tadschikistan selbst.
Damit haben wir jetzt schon so ein bisschen den Link zu Russland, Terror in Russland an sich. Das ist jetzt keine völlige Neuigkeit, gab es in der Vergangenheit auch große Anschläge und Geiselnahmen. Aber ich glaube trotzdem, dass wahrscheinlich viele Leute in Deutschland Russland jetzt nicht so als das Hauptziel oder den Hauptfeind islamistischer Terroristen auf dem Schirm haben. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Also warum ist Russland grundsätzlich ein Ziel für islamistischen Terror?
Also ich glaube, es war immer ein Ziel für islamistischen Terror, aber nicht für den islamistischen Terror, den wir mit dem Islamischen Staat in Verbindung gebracht haben. Denn wenn wir uns erinnern, sehr viele Anschläge hatten sehr wohl mit islamistischem Terror zu tun, wenn er zum Beispiel aus dem Kaukasus kam. Also ich denke da an die Anschläge, die 1999 die Wohnhäuser, die in Buinaks, Wolgodonsk, Moskau gesprengt worden sind, wurden Tschetschenen zugeschrieben. Tschetschenen sind aus einer Teilrepublik der Russischen Föderation, sind Muslime. Da gab es durchaus Islamisten. Allerdings streitet man sich bis heute, ob das tatsächlich diese Wohnhausattentate, wie sie genannt werden, ihnen zugeschrieben werden können. Hm. Unstrittiger ist das zum Beispiel bei der Besetzung eines Theaters in Moskau. Das war im Jahr 2002. Dann gab es Terror in einer Schule in Beslan 2004. Es gab immer wieder Anschläge auf Flugzeuge, auf Metrostationen, auf Flughäfen. Also immer wieder hat man es damit mit einem einheimischen Terror sozusagen zu tun. Und warum jetzt Russland tatsächlich Ziel von ausländischen Islamisten wird, und das, wenn, wir müssen das alles ein bisschen noch mit Vorbehalt einschränken, weil das ja noch nicht bewiesen ist. Also das muss man alles wirklich noch mit Vorsicht genießen. Mhm. Aber du hattest ja gefragt, warum Russland jetzt möglicherweise ins Visier gerät. Und da, finde ich, gibt es zwei Antworten. Auf der einen Seite hat das was mit der innerrussischen Entwicklung zu tun. Unter Putin hat sich Russland sehr viel mehr zu einem christlich-orthodoxen Staat zugewandt. Also nicht mehr so sehr der Vielvölkerstaat, sondern die russische Ethnie ist jetzt, das ist erklärtermaßen jetzt der Fall, in der Verfassung so verankert, die Titularethnie, wenn man so will, also die bestimmende Ethnie. Und das heißt für die vielen Teilrepubliken, die ethnischen Teilrepubliken, davon gibt es 22, dass deren Nationalität quasi wirklich an zweiter oder jedenfalls nächster Stelle steht, nicht mehr gleichberechtigt. Und auf der anderen Seite eben dieses christliche Orthodoxe auch zu Ungunsten dieser anderen Religionen, die zum Beispiel Buddhismus und eben auch dem muslimischen Glauben, die in Russland ja durchaus auch verankert sind.
Das wollte ich dich gerade fragen, ob da wirklich, ob man explizit von einer vielleicht Unterdrückung oder schlechter Stellung dann von muslimisch geprägten Regionen sprechen kann. Ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass aus diesen Regionen besonders viele Männer für den Krieg in der Ukraine rangezogen werden, dass man, das hast du angesprochen, auch mit muslimischen Arbeitsmigranten sehr schlecht umgeht. Also kann man das sagen, dass es wirklich eine Unterdrückung von muslimischen Bevölkerungsgruppen gibt und daraus vielleicht eine Art, natürlich niemals eine Rechtfertigung, aber eine Art Erklärung ziehen, warum Russland möglicherweise zum Ziel wird?
Also es ist so, dass die muslimischen Vertreter, die offiziellen Vertreter, Glaubensvertreter, die würden das von sich weisen. Die würden nicht von Unterdrückung sprechen. Aber da muss man auch sagen, die sind auch Teil des Systems Putin. Also die werden auch gepflegt, die werden auch finanziert. Aber wenn man sich zum Beispiel eben in den ethnischen Republiken anschaut und überhaupt in der russischen Provinz umschaut, dann ist eins augenfällig. Die russische Provinz wird mit ihren Ressourcen und auch mit ihren Bodenschätzen ausgesaugt. Also diese Teilrepubliken, zum Beispiel Baschkortostan oder Tatarstan, das sind muslimische Republiken, oder Burjatien, das ist eine buddhistische Republik, Jakutien, unterschiedliche Ethnien. Also da muss man wirklich sehr genau gucken, dass alle diese koloniale Erfahrung mit Russland als Macht haben. Und sie werden also ausgenutzt und ausgesaugt. Man bedient sich ihrer Reichtümer. Es bleibt nichts in den Regionen selber übrig. Und es herrscht eine riesige Armut. Also dieses Verhältnis zwischen Moskau und den Provinzen ist sowieso sehr gestört. Und da gibt es jede Menge Unmut. Und bei den Tadschiken jetzt ganz speziell, da ist das so, dass die aus einem anderen Land kommen und die brauchen, das geht für diese Menschen schon los mit Papieren. Sie kriegen sie einfach nicht oder sie kriegen sie nur befristet. Dann werden sie wirklich enorm ausgebeutet, miserabel untergebracht. Es herrscht ein unglaublicher Rassismus gegenüber Muslimen, Asiaten, Kaukasien in der russischen Gesellschaft vor. Und dass das alles den Groll weckt, und wie sie dann vielleicht noch nicht mehr Arbeit finden oder so derartig schlecht bezahlte Arbeit, dass sich das Ganze für sie überhaupt nicht lohnt, dass das alles Groll weckt, das macht sie natürlich dann wirklich sehr empfänglich für irgendwelche Leute, die rekrutieren.
Eine Interpretation, die ich auch gehört habe als möglichen Grund, warum sich der IS eventuell Russland als Ziel ausgesucht hat, wenn es denn so war, du hast gesagt, wir wissen es noch nicht sicher, ist das Agieren Russlands an der Seite von Assad gegen den IS in Syrien und auch eine Zusammenarbeit Russlands mit den Taliban, also eher diese internationalen Verknüpfungen. Hältst du das für plausibel?
Das halte ich absolut für plausibel, denn diese Einmischung in den syrischen Bürgerkrieg, der es ja zunächst war, und dann so demonstrativ an die Seite des Machthabers Bashar al-Assad zu stellen, das hat Russland unbedingt auch Sympathien in der muslimischen Welt gekostet. Auf der anderen Seite versteht das Moskau immer ziemlich gut, da so eine Balance herzustellen. Auf der einen Seite ist es so, dass man ja seine Erfahrungen aus sowjetischer Zeit durchaus auch hat mit den Taliban und dass man die Taliban auch bekämpft hat. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass die Taliban zum Beispiel zu Gesprächen nach Moskau eingeladen werden. Und diese Balance, sich eben auch mit Islamisten gut zu stellen, das sehen wir zum Beispiel auch im Gazakrieg. Wer hat Kontakte zu den Hamas, die von vielen, vielen Ländern als eine Terrororganisation eingestuft wurden? Moskau hat sowohl Kontakte und führt sogar Gespräche, lädt Hamas nach Moskau ein, nach Russland ein, und das wirklich ganz kurz nach dem furchtbaren Überfall auf Israel. Das heißt also, da gibt es so ein Changieren und ein Anwenden, zumindest doch Kontakte halten mit Islamisten.
Okay, also ist doch ein bisschen komplexer, doch die ganzen Verbindungen, die da existieren. In jedem Fall können wir sagen, wenn es der IS war, wonach es aussieht, passt das Putin offenbar gar nicht in den Kram, sondern er möchte das eigentlich lieber der Ukraine in die Schuhe schieben oder zumindest da eine Verbindung zur Ukraine herstellen. Das Manöver ist, glaube ich, relativ offensichtlich. Trotzdem die Frage an dich, ist es völlig ausgeschlossen oder gibt es da möglicherweise auch irgendwelche Verbindungen islamistischer Gruppen zur Ukraine, möglicherweise Rückzugsorte dort oder ähnliches, was er nahegelegt hat?
Es gibt zwei Beweggründe, die Putin zu diesem Link sozusagen verführt haben oder bewegt haben. Und zwar könnte das zum einen sein, dass er eben gemerkt hat, er kann seine Verpflichtung, die er gegenüber der Bevölkerung eingegangen ist, nicht einhalten. Und diese Verpflichtung heißt, ihr haltet euch raus aus der Politik, ich sorge für Sicherheit. Das war jetzt eindeutig nicht der Fall. Er hat versagt. Und jetzt passiert nämlich genau das, was immer in Russland passiert, dass alles ganz, ganz schnell geht. Es werden ganz schnell Verhaftungen gemacht, es werden Geständnisse erpresst, es werden mindestens genauso schnell auch Urteile gefällt werden. Und dann wird man sofort nichts mehr von all dem hören, dann versinkt das in der Vergessenheit. Das ist das übliche Szenario. Und jetzt zu deiner anderen Frage, kann es sein, dass es tatsächlich irgendeinen Link zur Ukraine gibt? Da muss man sagen, das muss man extrem differenzieren, denn der Link, den es gibt zur Ukraine, der führt letzten Endes wieder nach Tschetschenien. Da gab es den islamistischen Terror, der ist von Putin beantwortet worden mit einem Krieg. Und in diesem Krieg gegen die tschetschenischen Terroristen wurden die Zivilisten gleichgestellt mit den Terroristen. Das heißt also, Putin hat einen Krieg geführt gegen ein ganzes Volk, das Volk der Tschetschenen, das immerhin in einer Teilrepublik der Russischen Föderation ist. Und dieser Krieg hat dazu geführt, dass Putin ein Regime errichten lassen hat unter Ramzan Kadyrov. Das ist ein Terrorregime, das im Übrigen die Blaupause ist. Genau solche Regime werden in der Ostukraine installiert bzw. wurden schon installiert. Also Donetsk, Luhansk und jetzt Zaporizhzhia, Cherson. Und gegen diesen wahnsinnig brutalen Umgang im Kampf gegen den Terrorismus gibt es ungemein viel Widerstand unter den Tschetschenen selber. Und es gibt Tschetschenen, die an der Seite Ramzan Kadyrovs mit den russischen Truppen in der Ukraine kämpfen. Und dann gibt es, und das macht das alles so wahnsinnig kompliziert, die Gegner von Putin und von Ramzan Kadyrov, die auch aus Tschetschenien kommen, die an der Seite der Ukraine in der Ukraine kämpfen. Und wenn man sich die Mühe macht, das genau zu erklären, dann kann man sagen, ja, da gibt es eine Verbindung. Aber es gibt überhaupt kein Indiz dafür, bis jetzt jedenfalls nicht, dass diese Tschetschenen, die in der Ukraine gegen die russischen Truppen kämpfen, nach Moskau gegangen sind, um diesen Anschlag auszuführen. Und das ist aber das, was Putin unterstellt.
Du hast jetzt gesagt, wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass die Sicherheitskräfte, das Moskauer Regime jetzt ganz schnell rigoros Menschen verhaften, Urteile sprechen und dann möglichst sozusagen das Thema begraben. Glaubst du trotzdem, das könnte Putin gefährlich werden, weil die Menschen jetzt sehen, er hat durch den Krieg in der Ukraine andere reale Bedrohungen vernachlässigt? Oder wird er das irgendwie schaffen, propagandamäßig wieder für sich zu nutzen, zu seinen Gunsten zu drehen?
Ich glaube Letzteres, und ich glaube, das wird ganz stark davon abhängen, ob das jetzt ein Terroranschlag war und dann wieder eine längere Pause eintritt von vielleicht ein paar Monaten oder ein paar Jahren, sodass ich glaube, dass sich diese Erfahrung ja auch irgendwie festgesetzt hat in der russischen Bevölkerung. Stell nicht zu viele Fragen zu dem, was offiziell als eine abgeschlossene Sache erklärt wurde. Das kann dann nur für dich selber gefährlich werden.
Das finde ich auch einen spannenden Punkt, was dieser Anschlag jetzt auch bedeuten könnte oder welche Folgen er möglicherweise hat mit Blick auf Repressionsinstrumente in Russland. Ich habe jetzt gehört, bei den Festgenommenen, da soll es zu Folter gekommen sein, wohl auch gefilmt. Ich habe es mir nicht angeguckt. Und es wird ja offenbar auch über die Wiedereinführung der Todesstrafe gesprochen. Was glaubst du da? Was ist da dein Eindruck?
Also bei dieser Gewalt, bei den Festnahmen, das ist etwas, das ist in der Brutalität, finde ich, eine neue Qualität. Das hat man so bei Festnahmen früher nicht erlebt. Auch, dass das so gezeigt wird und eine Rolle spielt und auch zu sehen sein soll. Das war ja klar, dass die offiziellen Stellen, die die Gefangenen so vorführen bei dem Ermittlungsrichter, dass sie daran ein Interesse hatten, sozusagen Stärke, aber auch Brutalität zu zeigen. Das ist also volle Absicht. Und wir haben eben auch diese vielen, vielen Kriegsjahre gegen die Ukraine auch zu so einer innerrussischen Brutalisierung beigetragen. Und es gibt Stimmen, die jetzt verlangen, dass die Todesstrafe wieder ausgeführt wird. Es gibt ja so ein Moratorium. Russland war verpflichtet, als es Mitglied des Europarates wurde, die Todesstrafe abzuschaffen. Das ist offiziell nie ratifiziert worden von der Duma, also von dem Parlament. Aber die Todesstrafe ist in ihrer Vollstreckung ausgesetzt worden. Es dürfen auch keine Todesstrafen mehr als Urteil gesprochen werden. Und das, was ich heute als an der Reaktion von Dmitri Peskow, dem Sprecher von Wladimir Putin, gehört habe, ist, dass er sich an dieser Diskussion nicht beteiligt oder der Kreml sich daran nicht beteiligt. Aber das ist wirklich, das kann auch nur vorläufig sein. Es kann durchaus sein, dass die Idee von der Duma diskutiert wird. Wenn sie dort diskutiert wird, dann kann man davon ausgehen, dass es kommt. Es kann aber sein, dass das heute, dass das ganze Thema aufzubringen, einfach noch zu früh war.
Vielen Dank, Sabine, mal wieder für deine Analyse und für dein vieles Wissen, was du hier immer wieder einbringst. Super, vielen Dank.
Danke, Josephine.
Und jenseits von Russland beginnt jetzt natürlich auch in Europa eine Debatte. Wie groß ist die islamistische Gefahr hier für uns, gerade auch durch diese Gruppe ISPK, also IS-Provinz Khorasan? Frankreich hat schon die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen und wir haben dazu heute im Deutschlandfunk auch den Terrorismusexperten Peter Neumann im Gespräch gehabt und haben ihn gefragt, wie er die islamistische Gefahr auch hierzulande einschätzt.
Ich glaube, die ist recht groß und da kommen ja zwei Dinge zusammen. Auf der einen Seite seit dem 7. Oktober, seit der Terroroffensive der Hamas und dem daraus resultierenden Konflikt, haben wir eine Riesenmobilmachung von Islamisten, von Dschihadisten überall in Westeuropa. Wir hatten in Deutschland schon 3 oder 4 versuchte Anschlagspläne, die Gott sei Dank verhindert wurden. Und jetzt zusätzlich dazu nochmal ISPK, also dieser Ableger des Islamischen Staates in Afghanistan, Zentralasien, der sehr ambitioniert und aggressiv auch Anschläge im nicht-muslimischen Ausland versucht, darunter auch in Westeuropa, auch in Russland, aber eben auch in Westeuropa. Also das sind einige Gefahren, die hier zusammenkommen, wo ich sage, die größte aktuelle terroristische Bedrohung in Deutschland, in Europa ist jetzt wieder von der islamistischen, von der dschihadistischen Seite.
Also das sagt der Terrorismusexperte Peter Neumann vom King's College. Und wir haben auch mit der grünen Innenpolitikerin Lamia Kador darüber gesprochen. Und die hat auch noch einmal bekräftigt, dass die Sicherheitsbehörden diese Gruppe IS-Provinz Khorasan ganz konkret auf dem Schirm haben, weil wohl auch in Deutschland Personen in deren Namen agieren oder agiert haben.
Ganz frisch letzte Woche, die 2 festgenommenen Afghanen in Gera gehörten wohl genau dieser Teilorganisation an, dem ISPK. Die hatten tatsächlich vor, einen Anschlag auszuführen vor dem schwedischen Parlament. Die Gefahrenlage, die Bedrohungslage hier in Deutschland durch den Islamismus ist nach wie vor sehr, sehr hoch. Es kann jederzeit zu einem islamistischen Anschlag hier auch in Deutschland kommen. Das betrifft also eben auch die EM oder eben andere Veranstaltungen. Also ich mag das ungern alarmistisch sagen, aber wir müssen schon deutlich sagen, unsere Demokratie wird natürlich von sehr unterschiedlichen Extremisten und Extremismusformen bedroht.
Also sie sagt kein Alarmismus, aber die Gefahr ist doch konkret. Beide Interviews kann ich auch sehr empfehlen, nochmal zum Nachhören in voller Länge. Die haben nämlich beide noch viele weitere interessante Sachen gesagt und das kann man sich wie immer alles anhören in der DLF-Audiothek-App.
Und jetzt zu wissen, dass es wirklich losgeht, diese wichtige Investition für Schleswig-Holstein, das ist schon auch ein bedeutender Moment.
Also die Windkraft wird zu einem Magnet für Firmenansiedlungen.
Robert Habeck, Wirtschaftsminister, und Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, die sind sich schon mal einig, das ist heute ein richtig guter Tag für Deutschland als Industriestandort und für die grüne Transformation. Heute war nämlich Spatenstich für eine Gigafactory in Heide in Schleswig-Holstein. Die ganz große Politprominenz war da, Olaf Scholz, Robert Habeck, you name it. Und die haben da aus irgendwelchen Gründen so eine Art Buhl gespielt, keine Ahnung. Aber vor allem haben sie nicht nur Buhl gespielt, sondern richtig viel Geld gegeben. Der deutsche Staat nimmt schlappe 900 Millionen in die Hand, damit das Unternehmen Northvolt in Schleswig-Holstein Batterien für E-Autos baut. Und klar, das klingt an sich total sinnvoll. Der Wind, also die grüne Energie, sind da direkt vor der Haustür. Dann baut man die Batterien und der Weg in die deutschen Autowerke ist kurz. Man ist weniger abhängig von China und anderen asiatischen Ländern. Aber es gibt eben auch einige Stimmen, die sagen, so viel öffentliches Geld da rein zu pumpen, das ist schon ein bisschen unverhältnismäßig. Und wir haben ja bei Tesla auch schon erlebt, nicht jede Gigafactory, die was mit E-Mobilität zu tun hat, die ruft immer nur Freude hervor, wenn man es mal so sagen will. Ich konnte über dieses Projekt, diese Gigafactory von Northvolt, über diese teure Ansiedlung vorhin sprechen mit dem Energieökonomen Andreas Löschel von der Ruhr-Universität Bochum. Schönen guten Tag, Herr Löschel.
Löschel, grüß Sie, hallo.
Es heißt ja, perspektivisch sollen da in Schleswig-Holstein Batterien für bis zu 1 Million E-Autos pro Jahr gebaut werden und 3000 Arbeitsplätze entstehen. Ist eine Batteriefabrik in dieser Größenordnung jetzt für Deutschland was ganz Neues oder ist das nur einer von vielen Standorten, wo in Deutschland Batterien für E-Autos gebaut werden? Also soweit ich weiß, will Tesla das ja zum Beispiel auch machen.
Ja, es gibt doch einige
Projekte, die angekündigt sind, 7 in Deutschland, 30 in Europa mit großen Produktionsvolumina auch. Und das ist auch verständlich, denn die Zielsetzungen für den Ausbau der Elektroautos sind groß, 15 Millionen Ziel allein in Deutschland. Und wir werden auch viel Batterien brauchen für die Energiewende, denn die Erneuerbaren, die speisen ja ein, wenn Sonne und Wind wehen. Und dann muss eben auch dieser Strom gespeichert werden, um in anderen Zeiten auch zur Verfügung zu stehen. Also große Bedarfe und deswegen auch klar, dass hier doch etliche Investitionen gerade auch geplant sind, nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich überall auf der Welt.
Also ich muss gestehen, ich habe da jetzt gar keine Vorstellung für die Dimensionen, weil Sie gesagt haben, große Volumina. Wenn wir jetzt eine solche Gigafactory nehmen, ist das dann mengenmäßig schon relevant, um sich von China unabhängig zu machen oder ist das eher ein Tropfen auf den heißen Stein?
Naja, das ist mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also in der Fabrik soll ja so ungefähr Batterien hier mit 60 Gigawattstunden pro Jahr erzeugt werden. Wir schätzen für Europa die Nachfrage nach Batterien ja so ungefähr auf das 20-fache. Also das ist mehr als der Tropfen auf den heißen Stein, aber wird eben natürlich auch in der Summe der Projekte noch nicht reichen, um China komplett zu ersetzen. Aber das wollen wir vielleicht ja auch gar nicht. Es ist ja gut, wenn wir hier auch einen gesunden Mix haben, auch von günstigen Batterien aus dem Ausland profitieren.
Wenn Sie sagen günstige Batterien aus dem Ausland, warum ist das denn wichtig oder sinnvoll, diese Batterien hier vor Ort zu produzieren, was dann vielleicht auch mehr Geld kostet? Geht es da nur oder in erster Linie darum, sich gegenüber China abzusichern oder hat das auch noch andere Vorteile, auch wenn es am Ende teurer ist?
Ja, also ich glaube, das hat schon auch ein gewisses Rational, wenn Sie sich mal anschauen, der sogenannte Net Zero Industry Act, der auf europäischer Ebene gerade beschlossen wurde, der definiert eben strategisch wichtige Technologien, Null-Emissionstechnologien. Das ist die Batterie, das sind aber auch Wind, PV, Wasserstoff, die Wärmepumpe, CCS, also was wir alles so brauchen, um klimaneutral zu werden. Und in diesen Technologien, da ist es doch wichtig, dass wir nicht so stark abhängig sind, wie wir es heute sind. Und deswegen möchte man hier einen Teil nach Europa bringen. Das ist manchmal erstmal mit mehr Kosten verbunden, bis eben dann auch größere Volumina produziert werden und die Kosten dann auch sinken. Perspektivisch sollte das aber kein Subventionsgeschäft bleiben, sondern man wird hier schon auch schauen müssen, dass man wirtschaftlich auch produzieren kann. Und dafür braucht es gute Bedingungen. Da braucht es eben günstigen Strom, günstige Energie, gute Arbeitskräfte vor Ort und eben auch eine entsprechende Infrastruktur und geringe bürokratische Belastungen.
Nach den Subventionen würde ich Sie gerne gleich nochmal fragen. Ich wollte noch kurz auf einen anderen Punkt eingehen. Daniel Günther, der hat auch gesagt, das ist wichtig, die Produktion nach Deutschland zu holen für die deutsche Autoindustrie, damit die kurze Lieferketten haben. Aber auch, wenn man möglichst grüne Batterien haben will. Jetzt wissen wir ja, E-Autos haben in der Produktion häufig einen relativ großen CO2-Abdruck wegen der Batterieproduktion und holen das dann aber über die Zeit wieder rein. Wir wissen auch, diese Batterien enthalten Rohstoffe, die teilweise unter doch problematischen Bedingungen im Ausland gefördert werden, wie Lithium. Was heißt denn dann grüne Batterie oder warum sollte eine in Deutschland gebaute Batterie grüner sein als beispielsweise in China?
Ja, Northvolt sagt ja heute schon, dass ihre Batterien einen geringeren Fußabdruck haben gegenüber Asien, CO2-Fußabdruck 60-70%. Das kann zum Beispiel dadurch gelingen, dass man eben grüne Energie nutzt, grünen Strom nutzt hier in der Produktion. Und das ist sicher ein Argument, auch in Regionen zu gehen, wo eben viel erneuerbaren Strom auch zur Verfügung steht. Also in Deutschland eben zum Beispiel an der Küste, wo eben hier die Optionen, die Möglichkeiten für grüne Produktion hoch sind. Es bedeutet aber auch, dass man sich mehr um Recycling kümmert von Altbatterien. Das soll in Deutschland ja auch ein besonderer Schwerpunkt sein, nicht nur in den Ansiedlungen in Münster, sondern eben auch bei Northvolt. Also auch Recycling wird eine große Rolle spielen. Ja, und dann möchte man eben auch weg stärker von Lithium, Nickel, Kobalt, Graphit und versucht eben hier entsprechend auch zu forschen, zum Beispiel mit Natrium-Ionen-Batterien doch viel stärker wegzukommen von problematischen Rohstoffen, die eben auch Umweltwirkungen haben, die wir nicht möchten.
Aber ich verstehe das jetzt so, das Thema grüne Batterie, das ist schon noch ein Stück weit Zukunftsmusik.
Das ist Zukunftsmusik, aber ich glaube, das ist eben auch eine Möglichkeit, hier für die Zukunft sich zu differenzieren. Deswegen sind all diese Punkte auch in der Forschung, in der Innovation so wichtig. Und deswegen ist auch wichtig, dass man da am Ball bleibt, also jetzt nicht nur in die Produktion einsteigt und die heutige Technologie ausrollt, sondern eben auch an der Forschung dranbleibt und hier eben auch schaut, dass diese Technologien, die Batterien besser werden, auch umweltfreundlicher werden und das eben auch mit dem Recycling vorangeht. All das findet heute so noch nicht statt. Hm.
Sie haben jetzt das Thema Subventionen selber schon angesprochen. Northvolt bekommt davon ganz erhebliche 700 Millionen Euro plus nochmal 200 Millionen Garantien. Und wir haben ja diese Debatte auch bei der Ansiedlung von den Chipfabriken, ob jetzt Intel oder TSMC geführt. Also die Frage ist immer, ist das in Zeiten knapper Gelder und Sparhaushalte sinnvoll ausgegebenes Geld? Was sagen Sie? Also wird sich das jemals finanziell rechnen über die Steuern, die man wieder einnimmt oder das, was diese Wertschöpfung dann hier in Deutschland abwirft?
Ja, das ist natürlich die Hoffnung. Man muss aber auch sagen, dass wir hier doch auch in den Bereichen häufig Subventionswettläufe auch in Europa führen über diese Ansiedlungen. Das scheint mir keinen Sinn zu machen, denn klar, diese Technologien, über die ich vorhin gesprochen habe, die sollten in Europa zum Teil auch produziert werden, aber die müssen eben nicht zwingend in Deutschland alle produziert werden. Deswegen muss man da schon genau hinschauen, ob man hier nicht zu viel Subventionen auch gibt und ob sich das wieder einspielt. Offensichtlich gehört das zum Teil auch mit dazu, aber es sollte dann nicht sowas passieren wie bei uns, dass man eben die Batterieforschung streicht und dort eben kein Geld mehr hingibt und dafür eben die Produktion massiv subventioniert. Das wäre für ein Land wie Deutschland, was ja hier innovationsseitig auch vorne bleiben möchte, eigentlich genau das falsche Signal.
Aber ich glaube, in diesem Fall war ja der Subventionswettlauf vor allem mit den USA, ne? Also ich glaube, es stand zur Debatte, dass Northvolt in die USA geht, weil ja da über den Inflation Reduction Act auch ordentliche Subventionen abzugreifen sind. Auch da kann man natürlich die Frage stellen, ist das schlau, wenn sich die Staaten gegenseitig das öffentliche Geld aus der Tasche ziehen und die Unternehmen sich dann eine goldene Nase verdienen, weil sie nur gucken müssen, wo gibt es das meiste Geld abzugreifen. Also würden Sie in dem Fall das Gleiche sagen und sagen, ja, dann sollen die sich doch lieber in den USA ansiedeln, wir können ja auch von da importieren?
Der Subventionswettlauf ist, glaube ich, nicht nur mit den USA, sondern wir sehen das schon auch im europäischen Kontext. In ganz vielen Projekten wird hier von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat geschaut. Und dann muss man auch schauen, nicht jede Ansiedlung in den USA wird man auch verhindern können oder vielleicht auch müssen. Also ich habe gesagt, wir brauchen eine bestimmte Abdeckung, aber es ist eben nicht so, dass wir jede Batterie hier auch in Europa produzieren müssen. Also die Entscheidung jetzt ist so gefallen, wie sie gefallen ist. Aber da muss man in der Zukunft schon genau schauen. Wir haben die gleiche Diskussion bei der Modulproduktion, bei PV-Modulen zum Beispiel augenblicklich und eben auch in anderen Bereichen. Wir werden nicht alles hier in Deutschland machen können und das ist eben auch nicht sinnvoll.
Ein anderer Aspekt, der da vielleicht auch mit reinfällt, wir haben hier letzte Woche im Podcast über das Klimageld geredet und da haben Vertreter diverser Organisationen gesagt, sie finden das eigentlich nicht okay, dass das Geld aus dem Klima- und Transformationsfonds, das über den CO2-Preis reinkommt, nicht in Form eines Klimageld zurück ausgezahlt wird, sondern eben unter anderem für solche Subventionen, für die Ansiedlung großer Konzerne genutzt wird und haben gesagt, das sei eine Umverteilung von unten nach oben, was wiederum die soziale Akzeptanz für die Energie- und Mobilitätswende schwächt. Würden Sie sagen, da ist was dran?
Ja, da ist was dran. Wir haben ja gesehen, dass der KTF, der Klima- und Transformationsfonds, auch bevor das Bundesverfassungsgericht so entschieden hat, massiv überzeichnet war mit ganz vielen Projekten, die da reingeschoben wurden. Und auch damals war schon kein Platz mehr eigentlich auch über Klimageld oder andere Mechanismen den Bürgern etwas direkt zurückzugeben. Und ich glaube, das drückt tatsächlich auf die Akzeptanz. Jetzt musste man hier entsprechend zurückrudern und streichen. Und auch da gilt, dass viele Sachen gestrichen wurden, die Sinn machen. Ich habe gerade über die Forschungsförderung im Bereich der Batterieforschung gesprochen. Das wäre ein wichtiger Beitrag gewesen, wurde gestrichen. Andere Sachen wurden gehalten, also zum Beispiel das Ausrollen der Wärmepumpe. Und da gilt natürlich schon eine gewisse Schieflage dann, denn das trifft wahrscheinlich im Kern eben eher reichere Haushalte. Da da wird noch das Geld hingegeben, aber eben für so eine Rückführung von Zahlungen wie durch Klimageld oder andere Mechanismen, also zum Beispiel durch die Reduktion der Netzentgelte, da ist jetzt kein Geld mehr da und das führt natürlich schon zu einer Imbalance und da müssen wir genau aufpassen, dass das tatsächlich auch nicht auf die Akzeptanz der Energiewende weiter drückt.
Herr Löschel, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für das Interview.
Ja, ganz herzlichen Dank. Tschüss, Frau Schulz.
Und im weitesten Sinne zu dem Thema habe ich auch noch einen Tipp. Der ist mir am Wochenende in der ZDF-Mediathek begegnet. Die Sendung MyThinkX von der Wissenschaftsjournalistin Mai-Thi Nguyen Kim. Da gibt es eine Folge, die heißt Mythos Technologieoffenheit. Und da werden verschiedene klimafreundliche oder mehr oder weniger klimafreundliche Antriebsvarianten für Autos mal gegeneinander gestellt. E-Autos, Wasserstoff und E-Fuels. Und das ist wirklich super erklärt und es ist auch sehr witzig. Deshalb an der Stelle mal ein Tipp außerhalb unseres Deutschlandfunk-Kosmos. Wir sind für heute am Ende und wir, das waren in dem Fall Tom Funke und ich, Josephine Schulz. Ich gebe nochmal die Mailadresse für Feedback durch. Das ist weiterhin dertag@deutschlandfunk.de. Da freuen wir uns immer drüber, wenn ihr uns schreibt. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss.